In der heutigen Praxisfolge sprechen wir darüber, wie man bei E.ON das CX-Management von einer reinen Reporting-Funktion zu einer echten Umsetzungseinheit transformiert. Wir beleuchten, warum Voice of the Customer weit über das bloße Messen von NPS-Werten hinausgeht und wie Insights direkt in die Journey Excellence fließen. Und du erfährst, warum ein tiefes Verständnis für Daten und Business KPIs heute die Grundvoraussetzung für wirksames CX-Management ist. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich begrüße dich zu einer neuen Episode, in der wir uns einem der größten Hebel für den Unternehmenserfolg widmen, der echten Wirksamkeit von Customer Experience Teams. Schön, dass du diese Episode nicht verpasst. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Netigate, einer der führenden europäischen Experience Management Plattformen. Experience Excellence entsteht dort, wo Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Hand in Hand gehen. Und jetzt stell dir vor, du könntest Kunden- und Mitarbeiterstimmen integriert sammeln und automatisch die Hebel für deine nächsten Wachstumsschritte identifizieren. Netigate hilft dir dabei und schließt die Lücke zwischen Insights und Action, indem es loses Einzelfeedback in eine präzise Roadmap für bessere Customer Experience und loyalere Mitarbeitende verwandelt. Möglich macht das Agentic AI, die zum Beispiel KI-gestützte Text- und Sentiment-Analysen direkt mit deinem Tech-Stack verknüpft und damit in sofort nutzbare Echtzeit-Insights für dein Unternehmen verwandeln kann. Natürlich DSGVO-konform und branchenübergreifend einsetzbar. Mit automatisiertem 360-Grad-Blick liefert Netigate die optimale Datenbasis, um Churn zu senken und die Conversion-Rate nachhaltig zu steigern. Mehr Informationen findest du auf der Website www.netigate.net/de. Allzu oft erleben wir in der Praxis, dass CX-Abteilungen zwar hervorragende Dashboards bauen und fleißig NPS-Werte reporten, aber bei den harten Business-Entscheidungen außen vor bleiben. Wenn CX nur als nettes Schleifchen verstanden wird, verliert sie in Krisenzeiten schnell an Relevanz in allen Branchen. Heute geht es um die Energiewirtschaft, die rein CX-technisch vor einer besonderen Herausforderung steht. Der klassische Stromkunde war jahrzehntelang ein reiner Lichtanknipser ohne emotionalen Bezug zur Marke. Doch durch die Dezentralisierung der Energieversorgung, durch neue Player, die große Verbreitung von privaten Solaranlagen und E-Autos, wird der Markt plötzlich hochgradig dynamisch und interaktiv. Wie steuert man jetzt zum Teil völlig neue Kundenjourneys und Erlebnisse in einem Ökosystem, in dem man sich vom reinen Versorger zum Technologiepartner wandelt? Das gilt es zu klären mit meinem heutigen Gast Christina Klam, VP Voice of Customer und Journey Excellence bei E.ON. Mit Christina spreche ich darüber, wie sie ihr Team strategisch aufgestellt hat, um genau diese Transformation zu meistern. Sie leitet eine inhaltlich dreigeteilte Organisation, die sich um Consent, Insights und Journey Excellence kümmert. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Wir diskutieren deshalb, was sich jeweils dahinter verbirgt und warum man Datenschutz nicht als Bremse, sondern als CX-Enabler verstehen sollte. Ein zentraler Punkt unseres Gesprächs ist auch der Übergang vom reinen Reporting zum operativen Fixing. Christina erklärt, warum sie von ihren Mitarbeitern mehr als nur Methodenkompetenz, zum Beispiel Design Thinking, erwartet. Wie sie unternehmerischen Spirit und Leidenschaft eines Friction Hunters in die Organisation trägt, das allein verdient schon das Zuhören. Freu dich auf ein hochgradig praxisrelevantes Gespräch mit einer wunderbar klaren Christina Klam über die harten Realitäten des Konzernalltags, den echten Nachweis von Business Impact und die Frage, warum CX-Manager heute mehr denn je wie Unternehmer im Unternehmen agieren müssen. Hallo Christina, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Das wird spannend, da bin ich sicher. Liebe Christina, was mir gleich in der Vorbereitung aufgefallen ist, du hast eine, sagen wir mal, sehr abwechslungsreiche Vita, die eigentlich auch nicht stromlinienförmig hin zu der Rolle, die du heute hast, führt. Wie bist du denn generell zu dem Thema Customer Experience gekommen?
Ich glaube, was stromlinienförmig in meinem Lebenslauf enthalten ist, mein Wunsch, Menschen zu begeistern. Deswegen wollte ich mal Lehrer werden, wurde aber schnell eines Besseren belehrt, weil egal wie gut man ist, ich glaube, so richtig begeistern kann man Teenager dann doch nicht. Ich war lange Jahre nebenbei Fitnesstrainerin. Auch da war immer das Größte für mich, andere begeistern zu können und denen eine gute Zeit zu bescheren. Und deswegen bin ich im Übrigen auch Dozentin nebenbei, weil es mir unheimlichen Spaß macht, Leute bei ihrer Entwicklung zu helfen und auch dort die Menschen zu begeistern. Das ist aus meiner Sicht schon der rote Faden. Dann habe ich ja eine Station bei Viva gemacht und viel in Medien auch gearbeitet während des Studiums und auch danach. Aber wieder aus einer Neugier heraus und dem Begeisterungsthema. Und bei Viva kam hinzu, dass ich tatsächlich dabei sein durfte bei einer kleinen Revolution. Das war nämlich Viva Digital. Die wollten damals das Internet kommerzialisieren, was damals noch relativ neu war, mit eigenen Webshows, mit Verkaufsplattformen im Internet und so weiter. Das heißt, schon da war eigentlich dieses Early Adopter-Thema das, was mich mit angetrieben hat.
Du hast dann aber, bevor du jetzt bei E.ON in dieser Rolle gelandet bist, noch ganz unterschiedliche Stationen bei verschiedenen Unternehmen gehabt. Was war das und welche haben dich da besonders geprägt?
Meine erste Station war tatsächlich Quereinstieg dann ins Marketing, nachdem ich so viel in den Medien gemacht habe und erstmal Lehramt studiert habe, als Klingeltonverkäuferin. Ja, das waren damals die Zeiten, in denen man damit Geld verdient hat.
Crazy Frog.
Genau, bei mir war es das Gegenprodukt oder das Wettbewerberprodukt. Und tatsächlich habe ich da CRM von der Pike auf gelernt. Nämlich mit Excel-Tabellen, ein Kunde, der einen bestimmten Klingelton gekauft hat. Dann habe ich Cross-Sell-Botschaften eingestellt und gesagt, ein Kunde, der das und das den Klingelton gekauft hat, der wird wahrscheinlich auch die und die Bildmitteilung kaufen. Habe Cross-Mitteilungsnachrichten hinterlegt, am nächsten Tag ausgewertet, wie waren die Quoten und direkt wieder optimiert etc. Also eigentlich war das fast eine Customer-Data-Plattform auf Wish bestellt, würde man heute sagen. Und so habe ich CRM von der Pike auf gelernt, wirklich als Handwerk. Bin dann über E-Plus in den Mobilfunk eingestiegen, war dann schon mal lange Jahre, aber auch bei Yellowstrom, 6 Jahre. Bin dann wieder zurück in die Telco gegangen, war bei Vodafone 7 Jahre, bei Freenet Mobilcom Debitel ein paar Jahre und dann wieder zurück in die Energiewirtschaft, nämlich eine zweite Station bei Yellow und jetzt seit 2,5 Jahren bei E.ON.
Jetzt ist ja Telco und Energiemarkt auf den ersten Blick was komplett anderes und auch für die im Kundenmanagement vielleicht was anderes. Was hast du denn im Telekommunikationsumfeld so für dich mitgenommen, wo du sagst, das hat mir jetzt auch gut geholfen im Energiemarkt?
Ich würde sagen, also wenn ich den Energiemarkt und die Telco vergleiche, gibt es vor allem einen Unterschied, den man sich bewusst machen muss. Du hast in der Energiewirtschaft hast du die sogenannten Lichtanknipser. Wenn du Grundversorger bist, das sind nämlich Kunden, die sich nie aktiv für eine Marke entschieden haben, sondern die irgendwo einziehen, Licht anknipsen und bums, sind sie grundversorgt bei einem der Grundversorger. Da ist es natürlich viel schwerer, Kunden an eine Marke zu binden, weil sie sich nie offiziell entschieden haben. Dann, was auch noch ein spannender Unterschied ist, ist das Thema Sourcing des Stroms als Komplexität. Denn eigentlich sollte man ja sagen, hey, jeder Kunde, den ich halten kann, ist super für uns. Ich muss allerdings für diesen Kunden in der Energiewirtschaft auch den Strom schon eingekauft haben. Sonst kann es auch mal kritisch werden, wenn ich dann viel zu viele Kunden halte, also etwas verrückt formuliert, dann habe ich für die Kunden den Strom gar nicht. Und wenn ich den am Spotmarkt nachbestellen muss, der Preis also in dem Moment hoch ist, kann das schwierig sein. Deswegen habe ich da nochmal eine andere Komplexität in meiner gesamten Planung. Das ist auf jeden Fall etwas, was sich ändert. Und dann auch noch das Thema Bindung über Hardware. Im Mobilfunk habe ich das Smartphone, ich wollte schon sagen iPhone, für mich gibt's nichts anderes, das Smartphone, um den Kunden zu emotionalisieren und zu binden. Ich habe den Router als Hardware, ja, also wieder emotional, aber auch klassisches Binden über eine Laufzeit. In der Energiewirtschaft, im Strom, hatte ich das nie. Und deswegen war es lange Zeit ja auch, der Strom soll einfach fließen. Ist absolutes Low-Involvement-Produkt, während man in der Telco schon immer ein emotionales Momentum hatte. Das ändert sich aber gerade massiv und das finde ich total spannend, denn mehr und mehr Hardware-Asset-Geschäft kommt ja jetzt auch im Strommarkt dazu. Du holst dir eine PV-Anlage, du holst dir vielleicht eine Wärmepumpe, du hast plötzlich dein E-Auto und so weiter. Du hast also eine ganze Asset-Welt drumherum. Und deswegen aus meiner Sicht wird jetzt A, die Bindung ganz anders an einen Energieanbieter und ich kann dann auch ganz anders emotionalisieren, weil plötzlich jeder Kunde anders eingebunden ist. Ne? Und dazu kommen natürlich auch noch die ganzen Energiekrisen, die wir haben. Das Thema ist ja permanent in der Presse. Also früher war es für mich unterm Strich, der Strom soll fließen. Und heute ist es, wow, ein High-Involvement-Thema in jeder Hinsicht.
Das challenge ich jetzt. Weil ich nämlich sage, wenn du sagst, das ist ein High-Involvement-Thema, für mich ist das immer noch kein High-Involvement-Thema. Für mich muss der Strom einfach immer noch fließen. Und das einzige Involvement, das bei mir ein Stromanbieter auslösen kann, ist, wenn er nicht fließt. Das heißt, für mich ist zentral, dass er mir verspricht, dein Strom wird immer fließen, es wird immer funktionieren. Und eigentlich recht viel mehr interessiert mich zunächst nicht. Jetzt sagst du aber, ihr arbeitet auch dran, das etwas zu emotionalisieren. Was ist denn eure Vision, wie denn ein Kunde die Marke E.ON erleben soll oder was er sich denn da erwarten darf, was denn da wirklich kommt?
Also unsere Vision ist, dass wir Playmaker Nummer 1 der Energiewende sind. Jetzt sagst du, Peter, für dich ist das überhaupt nicht relevant aktuell. Und im Übrigen, das challenge ich auch immer wieder, weil ich bin auch so ein handelsüblicher Mieter momentan. Mhm. Ja, ich kann mir keine Wallbox installieren und keine PV-Anlage. Und dann sage ich immer, ich möchte aber auch mitmachen bei der Energiewende. Darf ich in der Form, dass ich zum Beispiel ein E-Auto fahre? Und deswegen bauen wir ja auch die Ladeinfrastruktur mit aus. Das heißt, ich kann immerhin bei E.ON auch mein Auto an der Straße betanken und somit habe ich ja auch einen Markenbezug. Plus, da sind wir von überzeugt bei der Energiewende, dass wir auch einen Abstrahleffekt haben, selbst wenn du nicht teilhaben kannst. Allein die Markenmessage zu sehen, wofür E.ON steht, nämlich für Innovation und wirklicher Playmaker der Energiewende zu sein, sollte dich hoffentlich auch schon mit begeistern. Also wir werden natürlich nicht jeden Kunden damit abholen. Aber unsere Kernzielgruppe, die wir begeistern wollen, sicher. Ich sage dir mal ein Beispiel. Wir sind die Ersten, die jetzt einen Tarif haben für bidirektionales Laden. Kann ich nicht mitspielen? Du vielleicht auch nicht. Aber die Story ist einfach geil und total innovativ. Ich bin ja als CXler in meinem Fan von einfachen Begriffen. Stell dir vor, dein Auto ist eigentlich eine Powerbank. Dein E-Auto ist eine Powerbank und wenn du abends nach Hause kommst, schließt du diese fahrende Powerbank wieder an deine Station an und kannst dann Vehicle to Grid, das ist jetzt wieder ein bisschen sperrig der Begriff, du speist die Energie zurück ins Netz oder aber auch zurück in dein Zuhause. Wir haben jetzt als erstes Vehicle to Grid ermöglicht, zusammen mit BMW. Und da sind wir Erster. Ich muss dir sagen, ich bin total stolz darauf, so ein innovatives Thema zu machen. Und ich glaube, selbst wenn man nicht partizipieren kann, was auch bei mir der Fall ist, ich bin aber ein Fan von Innovation und von Nachhaltigkeit. Und deswegen begeistert mich das an der Marke trotzdem. Ich hoffe, dich also auch.
An der Marke E.ON, ja, ich
bin beim, ich meine auch die Story.
Die Story finde ich tatsächlich cool. Und ich finde es auch wichtig, dass man eine klare Vorstellung davon hat, wohin man mit einer Marke möchte. Weil sonst kann ich auch darum die Erlebnisse nicht gestalten. Wenn ich nicht weiß, wofür ich stehen möchte, wenn ich innovativ rüberkommen möchte, weiß ich, dass ich dazu auch die Erlebnisse im CX-Management gestalten kann, die dann einzahlen auf das, was ich mit dieser Marke eigentlich auch abbilden möchte. Die Frage ist, kommen mit solchen oder wie greift ihr solche Gedanken dann auf, sehr konkret, wenn ihr Touchpoints gestaltet, wie macht ihr dann diese Innovation, dieser Wille, führend im Bereich Innovation bei der Energiewende zu sein? Wie macht ihr das erlebbar für die Kunden, die daran teilhaben können?
Also zum einen, das sehen wir auch aus unseren ganzen Studien, natürlich das Thema Markenbekanntheit und somit auch Above-the-Line-Kommunikation spielt eine Rolle. Kann ich mich damit identifizieren als Bestandskunde oder nicht? Ja. Mit dem, was E.ON so erzählt. Also das ist das eine und da ist unsere Marke auch relativ scharf, weil wir müssen uns ja positionieren und da sind wir in der Energiewende-Macherecke. Darüber hinaus stellen wir natürlich sicher in der Bestandskundenkommunikation, dass wir sowohl unsere Zukunftsstories erzählen, aber auch die Markenwerte wie ich vertraue der Marke, sie ist zuverlässig, aber auch sie ist zukunftsorientiert, dass wir da immer wieder in unseren Touchpoints das Ganze untermauern, ja, Zuverlässigkeit. Zum Beispiel jetzt in der ganzen Energiekrise, die wir erneut haben, dass wir unseren Kunden Preisstabilität zusichern. Und diese Preisstabilität auch verkaufen und kommunizieren. Wir sehen das ganz klar, auch als Treiber in unseren NPS-Studien, dass diese Markenwerte mit zu einem guten NPS-Ergebnis führen.
In der Vergangenheit hat man ja sehr viel mit Segmentierungen gearbeitet. Das heißt, es wäre ja legitim, dass manche eurer Kunden, wenn ihr eine große Kundschaft habt, sehr angesprochen werden durch die Idee, dass E.ON sehr, sehr innovativ ist. Andere sagen, mir ist es viel, viel wichtiger, dass es zuverlässig ist, ob ihr jetzt innovativ seid oder nicht, ist mir wurscht. Spielt es bei euch, auch bei der Gestaltung von Kundenerlebnissen bei E.ON, spielt es eine große Rolle? Differenziert ihr nach solchen Segmenten noch oder hat sich das etwas überlebt?
Also ich muss dir sagen, auch unabhängig von E.ON, Peter, mich hat das in der Vergangenheit nie so wirklich überzeugt. Also ich habe etliche Segmentierungsansätze bei unterschiedlichen Arbeitgebern gemacht und immer wieder so Aha-Erlebnisse dann bekommen, gerade in der Kommunikation, dass das Kontrollmedium, nämlich One Size Fits All, oftmals genauso resoniert hat, also gleiche Response, gleiche Conversion Rate wie segmentspezifische Kommunikation. Also ich persönlich habe nie wirklich diese totalen Erfolgs-Use-Cases gesehen. Jetzt muss ich aber sagen, im Zeitalter einer Customer-Data-Plattform, zum einen als technische Möglichkeit und im Zeitalter einer Hyperpersonalisierung, egal wohin ich gucke, und da nehme ich mal als Beispiel eine Spotify oder Amazon, ja, wir sind als Verbraucher Hyperpersonalisierung gewohnt. Also Segmentierung, ich bin dann wirklich im Segment of One unterwegs. Und deswegen denke ich, wir müssen es schlichtweg machen, weil der Verbraucher es gewohnt ist und auch erwartet, ja, hyperpersonalisierte, relevante Botschaften bekommen. Und zum Zweiten, die Technik ermöglicht es jetzt auch. Früher brauchtest du da eben ganz, ganz viele fleißige Hände für das Selektieren, für unterschiedliche Varianten erstellen etc. Heute kann man das über die CDP automatisiert machen und dann sollte man es auch nutzen.
Bei Spotify kaufe ich das, weil du eben sehr unterschiedliche Musikgeschmäcker haben kannst und du hörst dann halt vielleicht auch unterschiedliche Künstler lieber als jetzt jemand, der auch Spotify-Kunde ist und dann halt einfach eine andere Auswahl hat. Die Frage ist, spielt neben der Kommunikation, die du sehr individualisiert aufsetzen kannst, spielt Individualisierung auch an den Touchpoints wirklich eine Rolle? Nochmal, wir reden ja darüber, ich beziehe Strom und der muss da rauskommen. Wie individualisiert kann denn Strom aus der Steckdose kommen?
Der Strom, also das Produkt nicht, Peter, aber wir sind ja nicht im Produkt unterwegs, wir sind ja in der Value Proposition unterwegs. Ich löse ja ein Problem. Ne, ich liefere nicht nur den Strom, sondern ich löse ein Kundenproblem. Und wenn man das ernst nimmt, was wir tun, bin ich über alle Touchpoints, habe ich Chancen zu personalisieren und dadurch zu begeistern. Für mich, meine Idealvorstellung ist, ein kundenscharfes EKG zu haben. Und da bin ich nämlich dabei, wie gesagt, ich liefere nicht nur den Strom, sondern ich berücksichtige in deiner persönlichen Customer Journey sämtliche Touchpoints und Erlebnisse, die du hattest. Ich kann mal ein Beispiel machen. Wenn du kurz vor Vertragsende bist, ich meine, den Use Case kennen wir alle, du bist kurz vor Vertragsende, du klickst auf Rechnung, dann würden mir die Daten schon mal sagen, ui, da ist vielleicht Gefahr, ein Verzug, weil der Peter guckt jetzt in seine Rechnung, weil er nochmal gucken will, wie denn sein Preis ist. Jetzt sehe ich aber auch, oh, du hast vielleicht eine offene Beschwerde. Du hattest irgendein Thema und hast eine offene Beschwerde. Und du hast uns vielleicht auch schon mal negatives Feedback gegeben. Vorausgesetzt natürlich, ich habe alles personalisiert da. Du hast mir personalisiertes Feedback gegeben und ich sehe vielleicht sogar auch noch, dass du in einem Prozess ein Problem hattest, nämlich im Umzugsprozess. Und vielleicht sehe ich sogar auch noch, dass du ein potenzieller Photovoltaikkunde bist. Jetzt habe ich ganz viele mögliche Themen in Verbindung gebracht. Und wenn ich daraus, Peter, ein persönliches Erlebnis stricke, nochmal, dann geht es nicht mehr um die Stromlieferung, sondern geht es wirklich um den Wow-Moment, weil ich dein komplettes EKG berücksichtige beim Ausspielen des nächsten Touchpoints oder ich sage gerne Next Best Treatment, weil es muss nicht immer ein Touchpoint sein. Manchmal ist es auch gut, mal gar nichts zu sagen.
Ich weiß ja, dass du im Gegensatz zu vielen anderen CX-Verantwortlichen ein großes Faible und sehr tiefes Verständnis auch für Technologie hast. Das liegt daran, dass du mitverantwortlich warst für die Einführung von der CDP bei E.ON. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen und ohne zu sagen, was jetzt schon geht und was nicht geht, in einer idealen Welt, welche Daten hättest du gerne in so einer CDP sauber, vollständig und immer aktuell vorhanden, damit du daraus dann deine Umsetzung fürs konkrete operative CX-Management ableiten kannst?
Ja, erstmal danke. Und die einen sagen so, die anderen so, ne? Wie mein Technikverständnis ist, kommt immer auf Benchmark an. Ich hatte eine tolle Kollegin, ich war die Business-Projektleiterin und meine Kollegin, die technische Projektleiterin, die hat natürlich noch mal ein ganz anderes Technikniveau als ich. Ich durfte aber auch schon bei Vodafone damals an der CDP mitarbeiten und war, das darf ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, echt geflasht, was es für einen Quantensprung auch innerhalb von 2 Jahren gab. Damals war eher noch so, ja, man könnte, die CDP könnte das und das und das. Und da war ich auch noch sehr skeptisch. Mittlerweile hat die ja einen Reifegrad, wo wirklich es mehr als realistisch ist. Im Übrigen nicht nur diese Datenkrake, sondern auch die KI, die da mit drin ist. Also inklusive agentischer KI, da sind ja jetzt ganz andere Anwendungsfälle möglich. Mhm. So, jetzt welche Daten, was hätte ich gerne? Vorausgesetzt, immer das Consent ist da. Ich als alte Consent-Tante muss das immer betonen, ja, weil das ist erstmal die Prämisse, damit ich überhaupt das machen kann, was wirklich Spaß macht und nicht nur mir businesstechnisch Spaß macht, sondern auch dem Kunden Spaß macht. Ich hätte gerne personenscharfes Feedback drin. Ich wüsste gerne, hat der Peter Pirner sich beschwert? Was genau hat er denn eigentlich gesagt? Im Idealfall hat man sogar Transkripte aus Kundenkommunikation drin, ja, wo man jetzt auch, und da kommt wieder die KI ins Spiel, ich kann plötzlich Sentimentanalysen machen und riesen Datenhaufen verwenden, wo man früher immer gesagt hat, oh mein Gott, ihr hortet jetzt hier Daten, da gibt's doch gar keinen Anwendungsfall. Ich kann mir ja jetzt alles vorstellen und die KI ermöglicht auch Dinge zu sortieren, die in der Vergangenheit nicht möglich waren. Also Feedback auf Personenebene, dann Prozesssignale auf Personenebene. Also aus dem Prozesssignal heraus müsste ich eigentlich wissen, okay, da passiert irgendwas. Bei Ihren passiert das natürlich nicht. Eine Rechnung würde mal auf Fehler laufen oder sowas. Dann, wenn ich früh genug Bescheid weiß, kann ich dem Peter Pirner schon sagen, Achtung, deine Rechnung wird sich vielleicht ein bisschen verzögern dieses Mal, ne, aus Gründen. Und schon habe ich dich hoffentlich besänftigt und beuge ja auch vor, dass es nachher ein großes Beschwerdeaufkommen gibt. So, dann natürlich sämtliche CRM-Daten, Verhaltensdaten. Wo warst du zuletzt? In welchem Touchpoint hast du geklickt? Etc. Das Ganze zusammen, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, wäre für mich dann wirklich das personenscharfe EKG. Und dann ist eben was ganz anderes möglich als reines, der hat jetzt seinen Strom und der Strom fließt und solange der fließt, habe ich kein Problem. Plus ganz viele Scorings natürlich. Scores, wenn du möchtest, kann ich da aber auch gerne nochmal zu ausspeichern, warum ich da auch doch noch auch ein gewisses Grad an Schwierigkeit sehe, aber Scores sollten mit rein. Wir rechnen Scores und in dem Moment, wo du in einem Touchpoint bist, sollte ich auch wissen, welches Angebot ist für dich relevant. Ich betone immer wieder, ich bin CXler und kein Verkäufer. Es ist nicht immer ein Next Best Offer, eine Next Best Activity. Ich sag gerne Next Best Treatment, weil das Treatment kann auch sein, dem Peter vielleicht einfach mal sorry zu sagen oder Peter 3 Monate lang mal gar nichts zu sagen, weil ich weiß, dass er ziemlich sauer ist und vielleicht erstmal seine Ruhe haben möchte, im schlimmsten Falle.
Ich komme ja selber aus der Research-Ecke und deshalb finde ich Scores sehr spannend und da hast mich jetzt gerade angestachelt. Welche Scores würdest du denn verwenden oder welche Scores findest du wirklich sinnvoll dann auch für die weitere Verarbeitung?
Ja. Da schließt sich schon wieder der Kreis zu dir. Entschuldige, dass ich dich jetzt die ganze Zeit hier als meinen Probanden nehme. Wenn ich weiß, dass ich beim Peter eine geringe Wahrscheinlichkeit habe, ihnen Photovoltaik anzubieten oder eine Wärmepumpe, kann ich das rauslassen. Dann sollte ich das nicht tun, also das ist mal das Erste. Darüber ärgere ich mich nämlich selber immer, weil wie gesagt, ich bin ein oller Mieter in einer Großstadt und ich will gern mitspielen bei der Energiewende, aber die Angebote, die mir gemacht werden, grundsätzlich am Markt, da kann ich nicht mitspielen. Und das wäre für mich also schon mal einer, ja, kannst du überhaupt die Produkte nutzen? Abschlusswahrscheinlichkeiten sind auch natürlich spannend, aber erstmal überhaupt die grundsätzliche Verfügbarkeit von Produkten. Weil sonst bist du irgendwann genervt, weil du sagst, naja, E.ON scheint mich nicht zu kennen oder mein Stromanbieter, der bietet mir immer Sachen an, die für mich nicht relevant sind. Und dann hörst du auch nicht mehr zu.
Das ist dann also wie bisher auch immer.
Bei uns natürlich nicht.
Bei euch natürlich nicht, aber also ich erlebe das.
Ja.
Jetzt haben wir haben schon ein bisschen über Technik gesprochen, wir haben über Scores gesprochen und ich finde jetzt was ganz Spannendes, nämlich dein Team-Setup. Mhm. Weil wir haben gelernt, CX geht nur mit Insights, Scores zählen da zum Beispiel rein. Und du hast das schon angedeutet, Consent spielt eine Rolle. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast eigentlich inhaltlich 3 Teams. Das eine ist Consent, das andere ist Insights und das dritte ist Journey Excellence. Könntest du vielleicht mal die einzelnen Aufgaben dieser Teams kurz umreißen und zu sagen, ja, und die mal so ein bisschen kenntlich machen, was die da tun.
Gern. Und gerade das Thema Consent, also mir auch eine Herzensangelegenheit und ich habe Consent auch schon im Mobilfunk gemacht und meine erste Station bei E.ON war im Übrigen auch tatsächlich auf der Kampagnenseite, auf der Vertriebsseite für Consent zuständig zu sein. Ich finde das Thema super, habe auch da viel Leidenschaft. Es wird nämlich immer als trockenes Thema abgetan. Nee, man muss sich das mal übersetzen als Consent ist eigentlich die Basis des Kundenvertrauens. So emotional möchte ich das mal ausdrücken, weil überleg mal, wem gibst du deinen Konsent? Einem Unternehmen, dem du vertraust, dass es für dich dann das Beste rausholt als aus deinen Daten. Bei Spotify weiß ich, wenn die in meine Daten gucken dürfen, machen die mir eine Playlist, auf die ich auch Bock habe. Bei Amazon weiß ich im Idealfall, die bieten mir dann auch das richtige Produkt an. Und ich vertraue denen, dass sie keinen Schindluder mit meinen Daten betreiben. Und wenn ich das geschafft habe, sag ich als CXler, dann habe ich echt einen Wahnsinnsjob gemacht, was das Thema Vertrauen angeht. Ja, darin spiegelt sich das Vertrauen. Zweitens ist das auch technisch meine Basis, um überhaupt die anderen Jobs machen zu können in der CX. Denn wenn der Kunde mir nicht erlaubt hat, seine Daten personalisiert anzuschauen und ihn anzusprechen, dann komme ich nicht weiter. So, deswegen macht es logisch total Sinn. Und ein solches Team habe ich auch bei mir. Das kümmert sich ja auch um so trockene Sachen wie das aktuell halten einer Datenschutzinformation. Denn die muss man aktuell halten, damit man dann auch Ansprache und Auswertungen machen darf. Es gibt sogar ein Opt-in-Handbuch bei uns. Das ist die Bibel, wie Opt-ins zu pflegen sind. Und auch dieses Handbuch halten wir aktuell. Wir entwickeln die Konsens, also die Opt-ins, permanent weiter. Das fängt an mit dem Cookie-Konsent. Personalisierung nennen wir das, Personalisierungs-Opt-in und das Ansprache-Opt-in, natürlich mit Fokus auf digital. Wir bewerten gemeinsam mit den Legal- und Datenschutzkollegen dann den Rechtsrahmen, was ist möglich, was ist kritisch. Wir haben bei uns einen sogenannten Datenschutzkoordinator, der ist auch nötig. Und wir begleiten Teams, andere Teams beim Projekten, die konsentrelevant sind, also beratend. Das zum Konsent. Dann habe ich ein Insight-Team. Das Insight-Team macht von ganz klassischen Marktforschungsansätzen, SNPS, sämtliche CX-KPIs, die man so kennt, Customer Effort Score und Customer Satisfaction, Kundenbeziehungsanalysen machen wir, Kündiger-Tracking, Bedürfnisanalysen, begleiten Projekte natürlich auch immer aus der Insight-Ecke. Also da haben wir wirklich viel zu tun. Das ist auch super. Jedes neue Thema braucht ja erstmal Insights, ne? Oder auch so emotionale Themen wie, was ist eigentlich eine Preiswahrnehmung aus Sicht des Kunden? Was aber spannend ist, die ist jetzt die Reiserichtung KI, auch an der Stelle. Also eigentlich stellst du ja die Insight-Generierung auf komplett neue Füße. Habe ich ja gerade schon mal gesagt, durch das Thema Daten, die plötzlich verfügbar sind, Daten, die ich verarbeiten kann. Und was ich persönlich auch riesig mit riesigem Potenzial sehe, ist das Thema synthetische Datenpersonas. Aber Achtung, wir haben natürlich schon experimentiert und ich habe das Glück, an der Uni durfte ich ebenfalls schon experimentieren. Man sollte sich natürlich nicht auf die synthetischen Personas verlassen, sondern man kann beimischen. Du siehst nämlich sehr schnell, und so gehen wir methodisch auch vor, ja, dass echte Kunden oder Personen reagieren anders als synthetische Personas. Wir wissen, die synthetischen Personas sind immer zu nett eigentlich. Das muss man alles schon im Prompt berücksichtigen, ne? Und ich weiß auch nie, wenn ich synthetische Personas habe, wie viel Prozent in meiner Customer Base sind eigentlich welche Persona. Das heißt, wenn eine synthetische Persona A sagt, die andere B sagt, dann sage ich ja, wofür entscheiden wir uns denn jetzt? Dann müsste ich ja wissen, welcher Teil überrepräsentiert ist in meiner Customer Base, damit ich eine Entscheidung treffen kann. Mhm. Also das birgt ein Riesenpotenzial aus meiner Sicht und wir haben auch schon echt viel gechallenged, wo ich sagen kann, wow, die Personas sind auch kritisch, die reden einem nicht nur nach dem Mund, aber ich empfehle ganz klar, dass man das methodisch in Marktforschungshände gibt und nicht jeder jetzt anfängt, Personas zu bauen, um den methodischen Unterbau zu haben und das mit echten Menschen immer noch abzugleichen.
Das war ein riesengroßes Thema, synthetische Daten, jetzt auf der letzten Marktforschungsmesse. Aha. Da moderiere ich ja immer den CX Summit und habe meine ganzen Kollegen aus der Branche getroffen. Und so wie du das auch sagst, die kann man beimischen. Mhm. Es gibt aber auch Grenzen und man muss genau wissen, was man da tut. Aber es gibt einen Anwendungsfall, und das würde mich jetzt einfach nur interessieren, wenn ihr schon so rumexperimentiert, wo alle relativ überzeugt waren, wo sie gesagt haben, was echt cool ist, wenn du in Workshops so die Stimme des Kunden über so synthetische Daten einfach mal in den Dialog mit reinbringst.
Ja.
Macht ihr sowas auch?
Haben wir mit angefangen, Peter, und jetzt muss ich sagen, ich muss da leider nochmal betonen, dass ich das große Glück habe, aber auch noch an der Uni tätig zu sein. Und ich habe erstmal da experimentiert und es war ein solches Happening. Eat your own dog food, habe ich das genannt. Und zwar, dass ich ja die Value Propositions, die Angebote, die wir identifiziert haben, haben wir gepromptet, unseren Personas verkauft und das Ganze noch über Voice, dann macht es noch mehr Spaß. So, und dann versucht man eine Einwandbehandlung zu machen. Es ist so lustig, also lustig und natürlich auch lehrreich, seine eigenen Produkte dort zu verkaufen einer Persona, gut gepromptet und kritisch gepromptet und dann direkt wieder Impulse mitzunehmen für die Weiterentwicklung seiner Proposition. Pains und Gains, mhm. Einwandbehandlung. Ja, super, da fangen wir jetzt mit an. Wie gesagt, experimentieren. Auch, ja. Aber wichtig, ich würde das nochmal betonen, ne? Wichtig ist, dass man da auch was Repräsentatives hinter hat. Weil wenn ich mir nur eine Person aussuche und sage, ja, also ich habe jetzt einen Peter Pirner als synthetische Persona kreiert, da habe ich beschrieben und da kippe ich jetzt mal alle Kampagnen rein und alle Produkte. Nee, dann baue ich ja nur Angebote und Value Propositions für den Peter Pirner. Ich möchte aber, ja, ich habe auch in meiner Customer Base auch andere Kunden als dich.
Und ich bin dann letztendlich schon noch ein großer Freund davon, wenn es zum Beispiel um neue Produkte geht oder um Absatzpotenziale zu schätzen, da habe ich schon lieber die Originaldaten als synthetische Daten. Aber im Vorfeld gibt es sehr viele Schritte, wo man sich das wirklich gut sparen kann, glaube ich schon auch. Mhm. Du hast noch ein drittes Team, das heißt Journey Excellence. Ja. Was machen die denn?
Ja, also jetzt habe ich ja schon dem Kunden erstmal, ich habe schon mal sichergestellt, dass ich den Kunden analysieren darf und ihn ansprechen darf. Ich habe viele Insights generiert. So, und jetzt geht's darum, entlang der Customer Journey sichtbar zu machen. Was erleben Kunden denn? Erstmal vielleicht im Status quo, sowohl bei uns als auch beim Wettbewerber, in unterschiedlichen Produkten. Und was ist der Happy Path? Wie sehen aber vielleicht auch Unhappy Paths aus? Ja, die gibt's ja auch. Und dann daraus ganz klassisch, ich meine, da ist Methodenkompetenz auch wieder gern gesehen, Pains und Gains abzuleiten und Opportunities. Mhm. Und dann, also wir benutzen ja auch ein Journey-Management-Tool und dann auch direkt zu sagen, okay, wo wären jetzt Opportunities, welche könnte man umsetzen und diese dann priorisiert reinzugeben. Wir machen auch sowohl Wettbewerbsberücksichtigung in den Journeys als auch CX-Champions, die auch außerhalb der Branche sind, um dann von anderen zu lernen. Wir begleiten Teams bei der Entwicklung neuer Angebote oder neuer Kampagnen und stellen diese ebenfalls entlang der Journey dar und sagen, was ist denn wo eigentlich die Kundenerwartung, wo sollten wir was tun? Also das ist wirklich eine Methodenbegleitung und auch eine Umsetzung. Für mich ist das Journey Management, das A und O im Journey Management ist und auch das Unterscheidungskriterium zu Prozessen. Wir sind konsequent in den Kundenschuhen unterwegs und machen das Kundenerleben sichtbar. Deswegen heißen wir ja auch Voice of Customer. Ich erlebe nämlich immer wieder, auch nicht nur bei E.ON, ich erlebe immer wieder Diskussionen, ja, also man sagt Journey, aber der eine meint die Prozesssicht, der andere meint die Kundensicht. Und ich sage immer, wenn ich in der Journey unterwegs bin, dann hat der Kunde recht und dann erkläre ich ein Thema aus Kundensicht. Dann könnte ein Prozessmanager sagen, nein, aber das ist nicht so. Der Prozess ist anders gebaut. Dann sage ich, ja, aber hier sind wir im Kundenerleben. Egal, was der Prozess sagt, was es eigentlich sein sollte, so hat der Kunde das erlebt. Ja, das ist dann natürlich, kommt immer auf die Makro- und Mikroebene an oder Flight Level, wo du unterwegs bist. Aber das ist das A und O, was dieses Team leistet und dieses Team begleitet entlang der Customer Journey mit unterschiedlichen Journey-Spezialisierungen, Nachbarteams. Und wir gehen auch in neue Projekte rein. Also wir haben einmal eine BizDevOps-Organisation und eine Linienorganisation entlang der Journey. Wir begleiten diese Teams mit unserer Customer Journey-Expertise, sowohl, wie gesagt, nach Journey-Schnitt, als auch, ich sag mal, es gibt Expertisen, die sind dann Journey-übergreifend nötig, sowas wie einen Digital-Experte, den du dann entlang der Customer Journey überall reingeben kannst, wo es echt nur um Digital-Expertise geht. Also ne, du bist eigentlich matrixmäßig organisiert.
Stelle ich mir das richtig vor, wenn ich jetzt unterstelle, ihr habt ein Tool, in dem ihr sehr deutlich zeigen könnt, was an den einzelnen Touchpoints innerhalb einer die Journey zeigen könnt und was an den einzelnen Touchpoints in der Journey tatsächlich passiert. Mhm. Und damit versetzt ihr andere in die Lage, ihre Prozesse so anzupassen, dass die Pains möglichst gering bleiben und genau. Die Gains möglichst groß.
Ja. Okay. Aber Peter, wir versetzen nicht nur andere in die Lage, da hast du nämlich, drückst du bei mir direkt einen Finger in die Wunde, sondern mein persönlicher Anspruch wäre, wir versetzen nicht nur andere in die Lage, sondern wir machen auch selbst. Also vom Reporten zum Fixen, weil dazu bin ich auch selber zu sehr ein Umsetzer und Macher, ja, mir tut's dann auch echt in den Fingern weh, wenn ich sehe, da ist Friction aus Kundensicht oder da sind low-hanging fruits, eigentlich kann man die ganz schnell fixen, aber dann ist man wieder gefangen im Prozess. Also unser Verständnis ist schon, dass wir mehr und mehr dahin gehen, dass wir auch selber fixen können und die Kollegen dabei unterstützen. Ansonsten finde ich, ist CX auch irgendwann nur so ein zahnloser Tiger. Wenn man immer nur mit am Tisch sitzt und analysiert und reportet, aber eigentlich nicht umsetzt. Also das ist für mich auch, wenn ich so weit gehen darf, echt ein Moment of Truth, dieses Jahr für mich. Ist CX wirklich eine schlagkräftige Umsetzungstruppe oder sind die halt nur mit am Tisch? Und dann verspielt man sich, glaube ich, auch mittelfristig. Akzeptanz habe ich schon mehrfach in Organisationen erlebt.
Auch das will ich jetzt wieder challengen, weil ich bin komplett bei dir. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und ich sehe das auch bei Teams, wo das gemacht wird, dass das relativ gut funktioniert dann auch und die auch ihre Legitimität daherkriegen. Mhm. Nur, es setzt voraus, dass man es kann. Mhm. Das heißt also, man braucht ganz bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten in diesen Unterstützungsteams. Und auch wenn man dann am Tisch sitzt, braucht man ganz bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten, die für so eine Rolle schon abweichen von dem, was man gemeinhin als reine Insights-Generierung bezeichnet. Was würdest du denn sagen, sind die wichtigsten Kompetenzen, die du auf jeden Fall in deinem Team neben denen, die du schon hast, noch mitbräuchtest? Mhm. Oder wo du sagst, die möchte ich eigentlich noch, die müssen wir noch stärker rausarbeiten, weil.
Also aus meiner Sicht, eine Basis, die kann man schlecht erlernen, die ist wirklich die intrinsische Motivation für Friction Hunting. Und da habe ich auch, ich weiß nicht, da bin ich vielleicht echt ein Nerd, ich kann gar nicht, also 24/7 beobachte ich selber mein Kundenerleben und kann mich tierisch aufregen, wenn was nicht gut funktioniert, aber auch mich tierisch freuen. Best-Practice-Beispiele, die teile ich auch immer bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich glaube, diesen Hunting, ja, Friction-Hunting, den sollte jeder in sich tragen, der Bock hat, CXler zu sein. Das ist aus meiner Sicht etwas und tatsächlich auch Unternehmertum. Unternehmertum, ich sage immer gerne, darin steckt ja was Unternehmen. Also die Leute sollten auch schon Lust haben, dann etwas zu unternehmen und nicht nur identifizieren. Ne? Da kommt dann der Puls her und da brennt man. Also das ist für mich schon mal so auf der Softskill-Seite was man mitbringen sollte. Und dann bin ich ein Fan von heterogenen Teams. Du brauchst natürlich Data Analytics, um Kundensignale zu finden. Ja, du brauchst KI Fluency, da sprechen wir mittlerweile von, ne? Also das ist für mich eine Bedingung, das ist nicht nice to have. Jeder muss sich damit beschäftigen und fluent sein in der KI, um das zu nutzen. Du brauchst ein technisches Verständnis. Wie interagieren Systeme? Klingt jetzt erstmal unsexy für einen CXler. Aber dann weiß ich ja wieder, wo kann für den Kunden ein Problem draus entstehen, weil ich in den Prozessen etwas nicht optimal mache. Ich brauche klassische Researcher. Ich brauche auch Testmanager, weil wenn ich sage, ich will eigentlich eine schlagkräftige Truppe sein, kann ich vielleicht sagen, pass mal auf, ich mache hier niedrigschwellig schon mal AB-Tests und kann dann meiner Stakeholder sehr schnell schon, kann denen was mitgeben, was man optimieren könnte. Ich brauche Operations- und Serviceverständnis, weil ganz viel CX kommt natürlich aus schlechten Prozessen und einem schlechten Serviceerlebnis. Ich brauche aber auch ein Business-Verständnis, weil sonst, und das ist der Moment of Truth wieder, den ich gerade meinte, wird das dann irgendwann das nette Schleifchen. Die CXler sitzen mit am Tisch, aber wenn man hart auf hart entscheiden muss, dann braucht man eigentlich nicht CX, weil dann kommt es auf die harten Business-KPIs an. Deswegen Business-Verständnis, auch die technische, den technischen Skill, das nachher verbinden zu können. Also ich möchte gerne eigentlich Churn, Cross-Sell-Wahrscheinlichkeiten etc. mit CX-KPIs verschneiden, weil dann kann ich einen ganz anderen Beweis antreten. Und das Letzte für mich, Peter, das ist für mich auch aus meiner Sicht so eine Mode oder doch eine Entwicklung. Vor ein paar Jahren war für mich Methodenkompetenz, Design Thinking, das A und O. Rauf und runter, so dass ich aber auch manchmal echt schon frustriert war, weil ich immer dachte, wirklich, wir arbeiten mehr im Prozess als am Kunden. Und nochmal eine Retro und nochmal ein Design Sprint hier und Design Sprint da. Und da sage ich auch, das hat mich persönlich nicht befriedigt, weil dazu bin ich zu sehr Unternehmer oder auf Impact aus. Ich glaube, diese Methodenkompetenz, ja, brauchst du schon noch ein bisschen was von, aber du bist eher im Triple Diamond, also Problem Discovery, Solution Discovery und dann aber auch Build, ja, also Designphase, du baust es. Und die Leute, die vor ein paar Jahren, glaube ich, da ganz weit vorne waren mit ihren Design Thinking Methoden, ich sehe das nicht mehr. Das ist vielleicht auch, weil sich die Welt gerade ein bisschen verändert und man echt wieder mehr auf einen harten Impact guckt. Die ganze Welt dreht sich gerade ein bisschen mehr in die Richtung, so weg von der Wokeness. Und deswegen glaube ich und habe auch das Gefühl, und ich würde mich auch so positionieren, wir müssen den Beweis antreten und alle Mitarbeitenden in der CX, dass wir einen echten Business-Impact haben und nicht nur einen Kunden-Impact, weil Kunden-Impact ist die Bedingung, CXler durch und durch und Friction Hunter müssen wir eh sein.
Ich stelle mir gerade die Frage, nachdem du jetzt gesagt hast, Design Thinking ist für dich eigentlich schon wieder durch. Die Ideen hinter Design Thinking sind ja trotzdem nicht unmodern. Und ich frage mich oft, ob nicht viele Dinge, die wir vor 10 Jahren als super innovativ gezeigt haben, einfach schlichtweg heute normal sind. Und man setzt sie halt im richtigen Maß ein und die erklären dir jetzt nicht die ganze Welt, aber man weiß, die gibt's und ich setze die da noch ein. Mhm. Weil AB-Testing ist ja auch mehr oder weniger Bestandteil des Design Thinkings, dass du halt Dinge nicht in, einfach mal auf den Markt wirfst, nur weil du es kannst.
Ja, Prototypen, genau, dass ich Prototypen verteste. Bin ich voll bei dir, Peter, und da muss ich mich korrigieren. Ich bin ja ein totaler Freund vom Kanu-Modell immer noch, ne? Und ich glaube, ich habe jetzt gerade das Kanu-Modell wieder vor Augen. Wie du sagst, dass damals war es vielleicht ein Begeisterungsmerkmal noch, wenn Mitarbeitende Design Thinking konnten. Mittlerweile ist es für mich ein Basismerkmal. Das heißt, wenn es nicht vorhanden ist, nervt es mich als Teamleiter, aber wenn es vorhanden ist, kriegst du damit auch bei mir keine Begeisterung mehr hin. Das ist ja immer mit dem Faktor Zeit auch richtig. Das sind Basic Skills. Die erwarte ich einfach. Kundenzentriertes Arbeiten, hands-on, sowas. Design Thinking sagt ja auch, hey, geh mal einfach auf die Straße und frag mal 5 Leute. Mach's nicht immer so kompliziert. Also das mag ich total als Mindset und das haben wir auch alle verinnerlicht. Ja, aber das ist wahrscheinlich eher, weil ich das eh voraussetze, Peter. Dass ich deswegen sage, das wäre nichts mehr, wo ich jetzt sage, kann denn der Kollege jetzt auch Design Thinking? Setz dich voraus.
Gibt es denn irgendeine neue Rolle, die du am Horizont siehst, wo du sagst, die würden mich jetzt begeistern? Das wäre jetzt, also es gab ja mal, ich glaube zum Beispiel Prompt Engineer, der war extrem kurzlebig, weil mittlerweile schreibt die KI ihre Prompts ja selber. Aber gibt es so Rollen, wo du sagst, die sehe ich so am Horizont, die finde ich toll und das wäre eine Rolle oder das sind Wissen oder Kenntnisse oder so ein Bündel, was früher die Design Thinker waren, die würden jetzt gut reinpassen in ein CX-Team, die wir so noch nicht haben oder die jetzt eben durch die neue Technologie vor allem entstehen.
Ja, das eine ist, ich bin total KI überzeugt, aber ich will nicht immer KI sagen, weil das ist auch wieder, es ist unterm Strich, sorry, auch kein Differenzierungsmerkmal nachher, weil jeder wird KI einkaufen und KI fluent werden. Deswegen, der eine Skill ist für mich oder daran festzuhalten als Mindset, es gibt dieses CX-Herz und als Differentiator zu haben Richtung Kunde, es gibt bei uns, sorry, jetzt haue ich noch einen Anglizismus raus, non-negotiable rules. So, ich halte daran fest, als Unternehmen, jetzt bin ich nicht bei Mitarbeitenden, sondern beim Unternehmen, es gibt Dinge, über die wird nicht diskutiert. Das sind unsere non-negotiable rules und Richtung Kunde und die erfüllen wir auch. Ne? Da kennst du vielleicht auch das Beispiel bei McDonald's, wenn der Kunde sagt, da fehlt ein Burger in der Tüte, kriegt der Kunde einen neuen Burger. Da wird nicht drüber diskutiert. Amazon, wenn ich sage, da fehlte etwas im Paket, dann wird mir geglaubt als Kunde. So, und da wird nicht mit einem spitzen Bleistift ein Business Case permanent gerechnet. Also, das glaube ich erstmal nochmal. KI-Fluency wird eh vorausgesetzt. Ich brauche dazu aber auch diese CX-Überzeugung. So, was heißt das jetzt für Rollen? Ja, jetzt brauche ich Menschen, die sich nicht nur mit KI als Weiterentwicklung von Google. ChatGPT ist nicht Google. Ne? Und es wird eben von vielen Menschen einfach nur genutzt wie Google. Und ich habe es mal gepromptet, dann kann ich KI. Nee, wirklich, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich über agentische KI? Ich glaube, dieses Spielfeld kennen noch nicht viele und experimentieren auch nicht viele mit. Deswegen hätte ich schon gerne Leute, die mir mit agentischer KI jetzt sagen, was ist da überhaupt alles möglich, woran ich noch gar nicht gedacht habe. Als Impulsgeber, das ist das eine. Die andere Kompetenz, weil ich sage, da hatten wir lange in der CX nicht genug von, ist wirklich klassisches Entrepreneurship, wie ich gerade schon gesagt habe, und ja, auch Projektmanagement und Stakeholdermanagement. Denn um in der CX überzeugend zu sein, muss ich meine Stakeholder, die nicht alle die Türen aufhaben, überzeugen. Was liefere ich damit? In einem Elevator-Pitch. Ich muss es auf den Punkt bringen. Ja, ich muss denen vielleicht den harten Business-Case liefern. Und ich muss auch eine klare Planung machen, eine Ressourcenplanung etc. Das ist meiner Meinung nach, und vielleicht liegt das auch an Skillset, wenn ich ein guter Design-Thinker bin, bin ich vielleicht wahrscheinlich tendenziell nicht der allerbeste Projektmanager. Kann sein. Ich habe jetzt gerade so einen McKinsey-Berater vor Augen, weiß ich nicht. Das sind vielleicht zwei unterschiedliche Skills. Und deswegen sage ich, du brauchst ein diverses Team. Mhm.
So, das Team haben wir jetzt abgefrühstückt. Jetzt wäre mir noch ganz wichtig, weil du ja so brennst für dieses Thema und du in einem großen Konzern arbeitest. Und gerade in großen Konzernen gibt es das Problem, dass die CX-Teams manchmal sogar sehr, sehr fragmentiert sind, dass es sogar ganz unterschiedliche gibt. Was würdest du sagen, sind die Do's und Don'ts in einer großen Organisation für so ein CX-Team? Wie sollten die eingebunden sein oder idealerweise eingebunden sein? Die Realität macht dir sowieso die meisten Sachen etwas kleiner als das, was man sich immer so im Wünsch dir was zusammenstellen würde. Aber was sind so die wichtigsten Rahmenbedingungen, damit ein CX-Team wirklich funktionieren kann, wenn es schon die kompetenten Leute hat?
Aus meiner Sicht braucht es tatsächlich ein Commitment von ganz oben. Denn wenn Also wenn in der Geschäftsführung dann doch unterm Strich immer nur, was heißt nur, das sind ja auch die businessrelevanten KPIs, wenn eben auf den Inflow und auf den Outflow geguckt wird und auf den Deckungsbeitrag, dann spielt CX erstmal keine Rolle. Also nicht sichtbar im Dashboard. Und deswegen muss das von vorne vorgelebt werden. Und da, glaube ich, haben wir auch wieder eine Bringschuld. Nämlich, man muss in der Sprache der Stakeholder sprechen. Das heißt, ich muss ein Dashboard machen, um die Stakeholder zu überzeugen. Ne? Aber das ist aus meiner Sicht wirklich die Bedingung. Dann die zweite Bedingung. Ich bin damit unterm Strich wieder bei Stakeholder Management. Ich muss mich kulturell verankern, weil ich muss auch hier wieder den Beweis antreten, dass ich einen echten Mehrwert stifte und nicht sage, ich sitze nur mit am Tisch. Ich muss also über ein gutes Stakeholder-Management und über Anbieten, ich sage immer die Hand reichen, muss ich meinen Kollegen zeigen, dass ich da bin, dass ich wirklich mit anpacken will. Dann aber auch gibt es für mich auch eine Verpflichtung. Ich sag mal das böse Wort CX-Gates. Man könnte auch sagen, in einer frühen Produktentwicklungsphase gibt es ein CX-Gate, um, sorry, Schaden vom Kunden auch abzuwenden. Und das ist unterm Strich ein Unternehmensschaden. Wenn ich also früh in der Entwicklungsphase feststelle beim MVP, da sind No-Gos drin aus Kundensicht, aus CX-Sicht, dann kann ich gegenhalten und somit die Produkte wesentlich effizienter vom Rollout machen. Das heißt, da würde ich ganz früh schon tatsächlich auch eine verbindliche Einbindung sehen. Und es ist immer nur die Frage, setzen wir dann auch selber um oder gibt man die Umsetzung wieder zurück? Mhm. Ich sage ja, ich pitche dafür, ein bisschen mehr selber zu machen, weil man dann eben eine andere Akzeptanz hat und das einfach auch Spaß macht, so wirksam zu sein. Und dann würde ich mir auch sowas wünschen wie wirklich eine Art, wie soll ich sagen, Grundrauschen an Fix the Basics zu verankern. Also es gibt ja permanent fallen ja Bugs auf. So, und eigentlich muss ich eine schnelle Eingreiftruppe haben, die permanent Basics fixen kann. Wenn man sieht, da läuft was nicht optimal aus Kundensicht, kleine wie große Themen, dann müsste ich da eigentlich fleißige Hände haben oder vielleicht sind es dann auch die KI-Hände, die ganz schnell niedrigschwellig in einem großen Konzern Bugs fixen können. Und zwar CX-Bugs. Mhm. So stelle ich mir das vor. Angeblich ist es ja so, dass der Airbnb-Gründer mal ein Jahr lang in seinen eigenen Airbnbs geschlafen hat und zurückgekommen ist mit einer Liste von Fehlern, die er identifiziert hat und gesagt hat, so, die setzen wir jetzt erstmal um. Und das finde ich so, diesen Hands-on-Ansatz mag ich, weil sonst ist man wieder verloren im Prozess und hat dann am Ende eines Halbjahres vielleicht doch nichts für den Kunden gemacht, weil man in der Priorisierungsschleife festhing.
Ich glaube, also ich denke, in einem Konzern muss sowas aber auch in einem Regelwerk dir formal zugeordnet werden, dass du das tun darfst. Weil das eine ist, dass du das machst und dass man, also ich bin auch ein großer Freund, einfach mal zu machen. Aber man kommt dann schon an Grenzen, wenn man den anderen in die Budgets mit rein fuhrwerkt, dass die dann sagen, wer bist denn du? Mhm. Und warum machst du das denn? Also ich glaube, diese Regel braucht es wahrscheinlich schon. Abschließend hätte ich jetzt aber noch eine Frage. Mhm. Du sagst, du bist auch an der Uni und da hast du jetzt ganz viele junge Menschen vor dir, die du mit Sicherheit auch begeistern könntest für die Arbeit in deiner CX-Abteilung. Ich finde es heute wahnsinnig schwierig zu sagen, was musst du denn können, damit du in 5 Jahren überhaupt ein attraktives Kompetenzprofil hast, um in so einer Abteilung arbeiten zu können, oder? Mhm. Also das gilt auch für andere Funktionsbereiche. Was rätst du denn deinen Studenten?
Tatsächlich mache ich da an der Stelle walk the talk. Ich habe in diesem Semester, und das war ein verdammt großer Aufwand, kann ich dir sagen, meine komplette Veranstaltung auf KI umgestellt. Also ich habe eigentlich alles weggeworfen, was ich vorher gemacht habe, habe alle sämtliche Lehrinhalte KI-basiert gemacht und habe mit den Leuten experimentiert, die mir dann auch nach kurzer Zeit gesagt haben, hey, übrigens, boah, ich habe mir dann jetzt auch mal Claude runtergeladen, weil ich habe jetzt angefangen, ein bisschen zu recherchieren, habe mich inspiriert und jeder hat ein bisschen was eingebracht, jeder hat ein bisschen was gelernt im Laufe des Semesters, also bei mir ist jetzt die Veranstaltung schon wieder vorbei und wir haben gegenseitig voneinander gelernt und experimentiert und gezeigt, wir scheitern jetzt alle gemeinsam, weil das ist normal. Keiner weiß, wie es morgen ist und auch mit dieser Ungewissheit zu leben, ja. So, und das war aus meiner Sicht, und ich habe die Studierenden natürlich auch gefragt, sehr inspirierend. Und ich habe denen gesagt, es geht nicht darum, die KI wird aus meiner Sicht nicht alle Jobs ersetzen, die KI wird aber die ersetzen, die sich nicht mit KI beschäftigen. Und also die beste Voraussetzung ist, man sagt ja im Englischen, to embrace the future, das ist jetzt da, es wird auch nicht mehr weggehen, fangt an, euch damit zu beschäftigen, seid offen für KI und wenn man das einmal drauf hat und anfängt zu experimentieren, glaube ich, hat man auch die besten Karten nachher in Vorstellungsgesprächen und beim Markteintritt.
Ganz herzlichen Dank, Christina. Wir sind durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Rundumschlag bei E.ON und vielen Dank auch für die vielen praxisnahen und ich finde auch sehr, sehr wertvollen Einblicke. Danke dir.
Ich danke dir, Peter.
Das war Christina Klamm, VP Voice of Customer und Journey Excellence bei E.ON. Mehr Informationen zu Christina findest du wie immer in den Shownotes. Ich persönlich finde Christinas Ansatz, CX-Manager als Friction Hunter und Unternehmer im Unternehmen zu verstehen, ist ein wirklich vielversprechender Hebel für den Erfolg. Wenn du Kollegen hast, die gerade vor der Herausforderung stehen, ihr CX-Team schlagkräftiger aufzustellen, dann teile doch den Link zu dieser Folge mit ihnen. Wir sind dann zumindest schon zu zweit der Überzeugung, dass sich das Reinhören diesmal ganz besonders lohnt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung von CX Talks angekommen. Wir hören uns mit einer neuen Folge spätestens in 14 Tagen wieder. Bis dahin bleibt gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.